先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马斯 Youth Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Heute mit der Braunschweiger Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Nicole Karafülis. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch schön, dass Sie da sind. Zum Prozedere heute Abend. Es sieht so aus, wir reden eine Dreiviertelstunde hier oben auf dem Podium und dann haben Sie auch die Möglichkeit, Anmerkungen, Fragen und so weiter zu stellen. Wir haben dafür extra ein Mikrofon reserviert und das Ganze wird auf Podcast aufgezeichnet, sodass man das dann später nachhören kann auf unserer Homepage. Noch ein kurzes Wort in eigener Angelegenheit. Wir haben hier Zettel ausgegeben, worauf steht Newsletter auf der Mitte. Das heißt also, wenn Sie sich hier verewigen wollen, werden Sie auch den Newsletter zugeschickt bekommen. Und nur den. Was sonst? Ja, also verewigen Sie sich hier drauf, dann haben Sie immer die Möglichkeit, top aktuell informiert zu sein über unsere Gesprächsrunden hier. Ich möchte unsere Gästin vorstellen. Nicole Karafülis, wurde schon gesagt, ist Professorin in Braunschweig. Sie studierte Biologie und Philosophie im Doppelstudium in Erlangen-Nürnberg und wurde promoviert mit einer Arbeit über nachwachsende Rohstoffe, Technikbewertung zwischen den Leitbildern Wachstum und Nachhaltigkeit. Und habilitierte sich 2006 mit dem Werk Die Phänomenologie des Wachstums zur Philosophie und Wissenschaftsgeschichte des produktiven Lebens zwischen den Konzepten Natur und Technik. Sie hat mehrere Stationen durchwandert, ist nicht nur in Europa geblieben, sondern war auch in Kairo und in Abu Dhabi, ist aber seit 2010 Lehrstuhlinhaberin in Braunschweig mit der Ausrichtung Wissenschaft und Technik für Philosophie an der TU. Sie hat eine Menge Preise bekommen für ihre Diss, für mehrere andere Aufsätze und ich will das gar nicht aufzählen, Sie können das auch bei Wikipedia nachlesen, das würde jetzt zu weit führen. Zum Buch heute. Das Buch heute ist eine Ausnahme. Also eigentlich hatten wir uns gesagt, keine Sammelbände. Aber da wir so eine nette Frau hier heute hier haben, die ganz viel zu erzählen hat und wahrscheinlich diesem Sammelband eine Tagung, nehme ich mal an, vorausgegangen ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, habe ich nicht rausgekriegt, aber auf jeden Fall eine Sammlung zum Thema Lebenssammlungen. Und nun habe ich hier heute ausgerechnet zwei Leute sitzen, die sich mit Sammlungen befassen, auch beide Philosophen sind. Und ich würde mal sagen, ist ja so, dass sowohl Bücher als auch die Lebenssammlungen, mit denen Sie sich befassen, also Samen, Gen, Genome und Mikroben, dass die beide eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, sie kommen erst zu, also sozusagen wieder zu leben, indem der Mensch etwas mit ihnen anstellt. Könnte man doch so sagen.
Ja, also absolut, kann man so sagen. Und es ist nur so, und das war auch eine Motivation, das Buch zu machen, dass die meisten Menschen bei Sammlung an eine sogenannte Todsammlung denken, also an Bücher, Muscheln, Vasen, Münzen, ja. Und dass die Lebenssammlungen bis jetzt aber nicht als Kulturgüter gelten, obwohl, jetzt sage ich es mal ganz ökonomisch, da ein unglaubliches Geld reingeht, sich das aber hauptsächlich jenseits der öffentlichen Wahrnehmung vollzieht. Und das hat mich interessiert und Sie haben ja recht, man macht normalerweise keine Sammelbände, aber hier war es mir wichtig, diese Lebenssammler alle selber mal zu versammeln und zu zwingen, ihre Sammlung etwas philosophischer vorzustellen. Ja? Und deswegen ist das kein klassischer Sammelband, sondern es ist, wie würde man das eigentlich nennen? Es ist ein Auftragswerk gewesen unter der Zwang, aber die haben sich sehr gerne auch darauf eingelassen. Es war aber auch ein Experiment. Also das heißt, es ist die zum Beispiel die führenden Samenbanker der Genbank für Kulturpflanzen, die liegt in Sachsen-Anhalt. Die ist deswegen auch ganz besonders interessant, weil sie schon in der DDR die Genbank, also die nationale Genbank der DDR war und es eine der wenigen Ostinstitutionen ist, wo man sich nach der Wende entschieden hat, die Ostinstitution zu behalten und die Westdeutsche Genbank abzuschaffen. Meistens war das nämlich umgekehrt, aber die DDR hat so toll gesammelt und erhalten, dass man die Ostdeutsche erhalten hat. Und dann gibt es kryokonservierte Tiere aus Norddeutschland. Es gibt immer wieder Interaktionen mit Gärten, zoologischen und botanischen Gärten, die so eine Art Zwischenreich sind, wo man schon vorgesammelt hat und dann nochmal Genome entnimmt, um tiefergehender zu sammeln. Und die Mikrobenbank in Braunschweig, zu der wir jetzt gerade auch arbeiten.
Ja, also nochmal zum Buch. Also entstanden aus der Sammelleidenschaft von Frau Karafüllis, nämlich diejenigen alle zusammenzuführen, die etwas mit diesem Thema Lebenssammlungen zu tun haben. Insgesamt sind es 12 Autoren, die sich hier in dem Buch zu Wort melden. Das Buch ist etwa 430 Seiten lang, hat da noch einen Anhang mit Worterklärungen und Abkürzungsverzeichnissen, die man auch dringend braucht, weil die Institute leider sehr unmerkbare Namen haben. Und für mich war faszinierend an dem Buch vor allen Dingen, erstaunt hat mich, dass es so Umfang, also dass die Sammelleidenschaft von Lebendobjekten, was ja irgendwie ein hölzernes Eisen ist, ja so umfangreich und doch schon eine ganz schön lange Geschichte irgendwie hinter sich hat. Also das fand ich sehr spannend. Aber bevor wir die vielen Dinge, die Sie jetzt schon mal ganz kurz angeschnitten haben, weiter fortschreiten, was hat es denn mit dem zweiten Titel, also Biofakte in Genbanken zu tun? Was unterscheidet ein Biofakt von einem Artefakt?
Ja, zunächst, dass es lebt. Ja, und was es aber gemeinsam mit dem Artefakt hat, dass es trotzdem gemacht ist. Also es lebt, aber es ist gemacht. Und die Art und Weise des Machens ist uns meistens, wenn wir das Objekt betrachten, gar nicht wichtig, sage ich mal. Also wenn man darüber reflektiert, weiß man, dass es gemacht ist. Aber in dem Moment der Anmutung des Objekts würde man eben bei einer Vase sagen, genau, die ist gemacht worden. Und bei einem Gerstenhalm würde man sagen, das ist Natur. So, und mich beschäftigt aber eben dieses Versickern des Gemachten in der Kulturgeschichte, dass es uns jetzt als Natur erscheint. Das heißt, der ganze Bereich der Landwirtschaft, von dem ja immer noch viele glauben, das sei Natur. Und er wird gerade im Biosegment ja auch so beworben. Denken Sie mal an jetzt so komische Ausdrücke immer in den Reformhäusern wie Urweizen und solche komischen Dinge, wo man dann immer sagt, ja, was ist denn dieses Ur? Also der ist ja auch gezüchtet worden. Und deswegen erzählen diese Sammlungen, erzählen eigentlich auch eine ganze Kulturgeschichte der Zivilisation. Das finde ich spannend. Deswegen sind die auch ganz besondere Menschentypen, habe ich gemerkt. Also die sind so eine Mischung zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern. Und die Mikrobenleute ragen dabei besonders raus, weil Mikroben wurden ja bis auf jetzt Bier und Joghurt aber nicht so gemacht, sondern die erzählen das Machen dieses Planeten bis auf 3 Milliarden Jahre zurück. Ja, wie wurde dieser Planet bewohnbar gemacht? Wie entstand die erste Sauerstoffatmosphäre? Also eigentlich sind das große technologische Narrative, die aber nicht als solche so erscheinen erst, sondern die so als quasi natürlich erscheinen. Und das zu dekonstruieren war mir wichtig, ja.
Also beim Sammeln von Büchern ist es ja häufig so, dass man das mit einer Leidenschaft, mit Interessen, mit einer gewissen Asozialität auch verbindet. Und die ganze Wucht, die da in dieses Sammeln hineingeht, wird ja meistens von der nächsten Generation schon nicht verstanden. Die eigenen Kinder wollen dann die Sachen gleich wieder loswerden. Wie ist das zustande gekommen, dass es diese Lebenssammlungen gibt? Also gab es da eine Zwecksetzung dahinter oder war das ein Hobby?
Ja, also jetzt nehmen wir den Fall vom IPK-Institut für Kulturpflanzenforschung und Gartersleben, das ist eben in Sachsen-Anhalt diese große Genbank. Das war eine Zwecksetzung, ganz klar. In der Zwischenkriegszeit, sie ist dann aber erst in der NS-Zeit gegründet worden, weil die Botaniker eigentlich dagegen waren. Also man muss ja mal sehen, es gibt ja innerhalb der Naturwissenschaften so klassische wie Botanik und dann gibt es diese angewandten wie Agrarwissenschaften. Die wollen immer dann so nutzen. Und zwischen denen gibt es auch immer Zoff, ja, welche Pflanzen überhaupt wichtig sind. Weil ein guter Botaniker will ja das Wilde sammeln und ein Agrarwissenschaftler will das Kultivierte. Und der Zwischenbereich dazwischen, so, das dauerte ewig. Dann hatte man man könnte fast sagen, eine Angstvorstellung vor Russland, weil Russland hat die erste große Sammlung in St. Petersburg schon gehabt um 1900, Nikolai Wawilow. Und dann fingen Großbritannien und Deutschland vor allem beide an, auch zu sammeln. Deutschland hatte die schlechtesten Karten, weil das Kolonialreich so klein war im Vergleich zu den anderen.
Also man sammelte Sorten von Dingen, die man anbauen konnte.
Genau. Also die Russen haben wirklich alles, erstmal ihr ganzes Reich mit diesen vielen Klimazonen, aber auch schon in Südamerika 1900 die Wildkartoffelsorten gesammelt. Das ist alles in St. Petersburg, die gibt's heute noch, die Bank, gelagert worden. Und dann hieß es irgendwie, wir sind hinterher in Europa, wie es so oft heißt, nur damals nicht mit Blick auf Amerika, sondern auf Russland. Und wir müssen sowas auch machen. Und die deutsche und die britische Sammlung ist ungefähr zeitgleich angelegt worden, zum Zwecke, mehr Züchtungsmöglichkeiten zu haben für die Pflanzenzüchter.
Von welcher Zeit reden wir?
38. Und sie ist gegründet worden als ein Kaiser-Wilhelm-Institut, damals noch für Wildsippenforschung hieß das. Das ist der Vorläufer der Max-Planck-Gesellschaft. Das heißt, gleich als Großforschungsförderung. Dann kommt 40 die USA, wo es die Rockefeller-Forschung macht. Also das ist dieser Zeitraum der Zwischenkriegs- bis Kriegszeit. Und da fängt eben das an, was sich jetzt in der Gegenwart völlig sozusagen steigert und kulminiert, dass Gene, die heißen damals noch nicht so, sondern Erbanlagen, als das neue Kapital erweisen zum Züchten. Und wer möglichst viel von denen gesammelt hat, hat mehr Züchtungsoptionen. Und das sozusagen dialektisch gibt's das zweite Narrativ auch schon damals 38, nämlich das Gejammer, dass die Landwirtschaft ja schon so viele Artenvernichtung hervorgerufen hat durch Bodendegradation, dass die ganzen Optionen draußen sind schon so viele kaputt. Also man müsste die jetzt dringend banken, weil die Naturzerstörung weiter voranschreitet. Also so ein früher Ökologiediskurs. Und das finden wir jetzt auch. Also, dass gleichzeitig nutzenorientierte Politiken vorgetragen werden, also biotechnische Veränderungen, Züchtung und so weiter. Und aber auch Schutz des Lebens, Schutz der Biodiversität. Das geht immer zusammen.
Also, bevor wir die Philosophin noch mal ein bisschen genauer fragen, wo diese Argumente überall eine Rolle spielen, noch mal zu den Sammlungen selber. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wir alle wissen ungefähr, wie Büchersammlungen aussehen, ja. Also Regale. Ja. Was gibt es jetzt für Dinge, die jetzt gesammelt werden? Also, das werden ja ganz unterschiedliche Lebenssammlungen angesprochen, Samen und was es da alles so gibt. Also wie muss man sich das vorstellen? Blechbüchsen übereinander oder?
Ja, tatsächlich gibt es in dem einen Ausnahmefall der Westdeutschen Bank Blechbüchsen, aber das ist eine Ausnahme. Ich sag gleich, warum die BRD irgendwie Hanebüchen mit Konservendosen gearbeitet hat, weil der Standard sind Einweggläser, also ganz normale Haushalts-Einweggläser. Hier, die kam sogar von der Glashütte, wie heißt sie, Annaberg, glaube ich, ne? Anna-Hütte, VEB Anna-Hütte. Und warum ist das wichtig? Weil man die Samenkörner, wenn es Körner sind, dazu komme ich gleich, manchmal sind es keine, man muss den Deckel öffnen und schließen können. Also man will nichts ewig luftdicht abschließen, weil der gute Kurator, die nennen sich auch Kuratoren, die müssen alle paar Jahre mal so eine kleine Probe nehmen, zu gucken, wie die Keimfähigkeit ist. Wenn die nämlich in dem Gesamtglas abnimmt, dann muss die Pflanze wieder aufs Feld und verjüngt werden, nennen die das. Also da darf sie einmal aufwachsen, dann wird sie wieder abgeerntet und dann lagern die wieder im Schnitt 30 Jahre. So, also stellen Sie sich vor, so ein riesen Kühlraum mit lauter Einweggläsern, eigentlich wie es vielleicht noch unsere Großeltern im Keller hatten, ja, nur dass der Keller viel größer ist, bei minus 18 Grad temperiert, ein Riesenkeller. Und jetzt ist eben das Problem, dass die Pflanzen so viele verschiedene Fortpflanzungsformen haben. Es machen halt nicht alle so schöne Samen wie die Getreide, ne? So Körner, die recht trocken sind und zählbar, sondern die Kartoffel haben wir recht viel untersucht, weil die so ein schwieriges Objekt ist. Wer hat denn einen Schrebergarten vielleicht und hat mal Kartoffeln angelegt? Und wie pflanzen Sie die? Über Samen oder wie machen Sie das? Nee, ne? Sondern? Genau, Sie haben da aber erstmal eine Saatkartoffel, genau. Weil man nämlich die Kartoffel gar nicht über Samen vermehrt. Warum? Weil die Kartoffel ein Insektenbefruchter ist. Das heißt, jede Biene bringt Fremdpollen, so nennen das die Banker, drauf, dann ist das Ergebnis nicht sortenrein. Wenn Sie also immer deren Samen nehmen, haben Sie nach 5 Jahren eine andere Kartoffel, als Sie mal hatten. Und die Sortenreinheit ist so wichtig, dass man also sagt, es muss über Klone, Ableger vermehrt werden. Also muss man diese nasse Kartoffel eigentlich so am Leben erhalten. Das ist sehr anstrengend. Da gibt es die Außenstelle Nord, heißt die. Die ist in der Nähe der Insel Pöhl an der Ostsee, hat die DDR schon gehabt. Und 3000 Kartoffelsorten, also Riesenflächen, ja, die müssen jedes Jahr abgeerntet werden und eingelagert und wieder. Kostet wahnsinnig viel. Und um das billiger zu machen, bankt man jetzt seit den 80er Jahren in Kryotanks mit Flüssigstickstoff, wo man nur so einen kleinen Millimeter von der Kartoffelsorte braucht. Bis diese Methode aber entwickelt wurde, die auch schon teuer ist, dauerte es über 20 Jahre. Und jetzt denken Sie weiter, was ist mit Wein? Wein hat eine eigene Bank in Hessen, da muss der ganze Stock erhalten werden. Obst ist in Dresden, Pillnitz, die Deutsche Genbank Obst, weil Apfel, Birne und so kann man auch nicht einfach. Jeder Apfelkern im Kerngehäuse hat ein anderes Genom. Es liegt daran, wie die Blüte gebaut ist. Das ist eine Polyblüte ist. Und das heißt, es wird so gesammelt, wie das Objekt es verlangt. Das finde ich interessant und es war mir vorher auch nicht, ich glaube, bevor ich das Buch gemacht habe, wie schwierig das ist, ja, und dass das Objekt es eigentlich bestimmt. Also das heißt, die letztendlich trifft doch noch die Natur die Entscheidung über die finale Ordnung, würde ich sagen, und nicht der Sammler.
Warum macht man das? Man könnte doch auch sagen, ja, alles was entsteht, ist auch wert, dass es zugrunde geht. Also es entstehen ja auch ein paar Sorten neu halt. Also die müssen ja auch irgendwie der Umwelt wieder ausgesetzt werden. Warum lässt man der Natur nicht einfach so seinen Lauf?
Ja, weil es ja gar nicht um Natur geht. Also es geht ja wirklich um Kultur. Und also aus pflanzenzüchterischer Sicht will man natürlich immer eine Optimierung der Pflanze. Also man will, dass sie mehr Ertrag bringt bei geringerem Input. Und darauf hat man ja, das wissen alle, die ein bisschen Agrarkritik machen, hat man ja die Pflanzen, wie man es mal nennt, immer weiter abgerüstet. Also sie haben immer weniger Genom und immer weniger Sorten von vor allen Dingen Weizen, Mais, auch Kartoffel, Reis sind auf unseren Feldern. Im Endeffekt nur 5 Sorten. Das muss man sich mal vorstellen. Allein von der Gerste gäbe es 3000 Sorten. Und bei der Kartoffel wissen Sie selber, was Sie im Supermarkt kriegen. Also das ist wenig von dem, was es geben würde. Jetzt ist unter diesen Bedingungen des Klimawandels, ne, das hat die Dramatik nochmal sehr befördert, dass man dann sagt, oh, jetzt ändert sich Temperatur aber so stark, dass wir vielleicht alte Sorten, wo wir gesagt haben, die bringen es nicht so, ja, haben wir vom Markt genommen. Die bräuchten wir jetzt vielleicht doch wieder, weil sie Hitze besser aushalten oder Trockenheit besser aushalten. Oder was auch jetzt ein Riesenthema ist, die Windstärken nehmen immer mehr zu und man bei Getreide und Mais Halmbruch. Ne? Das heißt, man hat sonst immer die Getreide immer dünner gezüchtet, die Ähre möglichst schwer und den Halm dünn. Jetzt sagt man, oh, bei so viel Wind, ne, die fallen alle um, müsste man die alten Sorten wieder rausholen. Und so ändert sich so, die bieten Optionen an, ne? So sehen die das, Optionen für Züchter. Aber das wäre jetzt sozusagen die Hauptnutzung, ist, sie glauben nicht, wie viel abseitige Nutzungen es auch gibt. Also zum Beispiel geben die relativ viel Samen an so sehr religiöse Leute, die sich Bibelgärten anlegen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber anscheinend ist es irgendwie ein Hobby von guten Christen, sich Gärten so anzulegen mit allen Pflanzen der Bibel. Ja, und das wird auch abgegeben. Ja, oder jetzt für die Imker. Ne, mit dem Bienensterben. Es gibt halt bestimmte Pflanzen, die Bienen noch bis in die 80er Jahre gerne gehabt haben, bei Sonnenblume zum Beispiel, und dann verschwanden die vom Markt. Also es ist eigentlich ein bisschen wie ein Museum, ja, wenn man so will, aber ein Lebensmuseum. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ihnen sagt, du bist wie ein Museum, das mögen sie nicht. Also sie wollen kein Museum sein.
Dann sind wir jetzt schon darauf aufmerksam gemacht worden, wie wichtig eigentlich die Sprache ist, wie wichtig die Begriffe sind, wenn man sich darüber unterhält, was eine Sammlung ist und was man damit macht. Also das Sammeln selber bedeutet Objektdefinition, das bedeutet, wie auch immer, das Objekt definiert sich auch ein bisschen selbst, es verlangt bestimmte Dinge. Also die Form der Sammlung bestimmt sich in einer Interaktion zwischen dem Sammler, der muss bestimmte Prozeduren wie das Bepflanzen und Ernten und so weiter durchführen, um etwas zu erhalten. Aber es wird eben auch eine Ordnung hergestellt und es werden Hierarchien definiert, also von dem Urtümlichen zum Abgeleiteten und so weiter. Wenn man das jetzt mal neutral betrachtet und jetzt nicht auf industrielle Zwecke abhebt, sondern einfach sagt, okay, warum auch immer die das machen, legen eine Sammlung an. Mhm. Ja, kann man da eine einheitliche wissenschaftliche Sprache darüber legen oder ist das etwas, wo man Unterschieden eher nachgucken muss? Also kann man eher vereinheitlichend darüber reden oder muss man sehr viele Unterschiede respektieren? Auch in der Sprache, in der Wortwahl, in der Begrifflichkeit.
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde die so beantworten, es kommt darauf an, welches biologische Reich wir betrachten. Also bei den botanischen Sammlungen ist die Sprache, die drüber liegt, immer die der klassischen Systematik und der Taxonomie, die ja schon sehr alt ist. Also wir haben immer sozusagen eigentlich eine Sprache des 18. Jahrhunderts unterliegend und die natürlich nach dem Linnaeischen System eigentlich an Wildform bestimmt wurde, aber da ist das Kultivierte immer das Abgeleitete vom Wilden. Die zweite Ebene ist die Sprache der Technik, also dass tatsächlich die Kryotechniken und andere Lichttechniken auch noch die Ordnung bestimmen. Also das ist die zweite Sprachebene. Und die dritte würde ich immer die biografische Ebene...
Entschuldigung, ich muss mal unterbrechen. Ja? Also die Kryotechnik, das ist das mit diesem Stickstoff.
Kühlen.
Ja, also, warum bestimmen die ja, Objekte?
Naja, weil jedes Objekt will nicht gleich gekühlt werden. Also und auch nicht gleich lange gekühlt werden. Und ne, einige wollen 10 Grad, andere wollen 18, minus meine ich jetzt. Bei anderen hat man keine Wahl. Die lassen sie, Kryo heißt minus 196 Grad. Deswegen sage ich, das ist so teuer. Und die anderen laufen auf einer Ebene eines normalen Tiefkühlschranks. Ne? Aber es ist nicht nur Kühlen, sondern das ist so austariert zwischen Kühlen und Licht, weil Sie wissen vielleicht das auch aus Ihrem Garten, es gibt Lichtkeimer und Dunkelkeimer. Ne? Also einige muss man belichten, um die Keimung zu unterdrücken, andere muss man dunkel lagern und so weiter. Also das ist für jede Sorte tatsächlich anders. Und deswegen würde ich sagen, die Kryo- und Lichttechniken bestimmen auch eine Sprachebene. Und die dritte, finde ich, ist die biografische Ebene, nämlich das Verhältnis von Sammler und Objekt. Das lässt sich nicht aus den Texten so lesen, aber aus den Interviews. Ich habe immer gemerkt, dass bei den Pflanzenleuten, die haben eine Beziehung zu ihren Pflanzen fast wie zu eigenen Kindern. Also es ist eine sehr intime Beziehung, zumal sie sie ja 30 Jahre in den Schlaf schicken. Und stellen Sie sich jetzt vor, in dem ganzen Arbeitsleben sieht so ein Kurator seine Pflanze einmal nur aufwachsen, ja, wenn die verjüngt werden muss. Und dieser Moment, dann gemerkt, das ist, also ich glaube, wichtiger bei denen als die Hochzeit oder so. Also, weil sie in Interviews immer davon erzählt haben, wenn ihre Pflanze einmal aufwachsen darf, um dann wieder zu schlafen. Und auch, wo sie sie gesammelt haben und wie sie sie immer überprüfen, ob sie gut schläft, ja, und aber trotzdem noch lebt. Also es ist ja so eine Art Dauerschlaf, aber sie darf auch nicht sterben. Aber keimen darf sie auch nicht. Und das ist eine konstante väterlich-mütterliche Sorge, ja, die ich sonst so noch nicht gesehen habe in Sammlung. Vielleicht ist es ja bei Büchern auch so, ich weiß es nicht.
Ja, ich denke, das wollte ich gerade sagen, dass also Büchersammler ähnlich mütterliche Gefühle vielleicht haben und auch den Moment des Aufschlagens eines bestimmten Buches, was ja ansatzweise schon eine kleine Beschädigung ist, ja, auch hinauszögern bei den ganz wertvollen Dingen und eben zum Beispiel immer ein großer Tanz darum gemacht wird, wie nahe man Gäste an das Objekt heranführt und sozusagen, ob man das eventuell auch berühren darf, mit Handschuhe, ohne Handschuhe und sowas. Nochmal von den Büchern herkommt, also wenn ein Büchersammler Bücher sammelt, dann weiß er, wo er sie kriegt, in Buchhandlungen, Antiquariaten, also irgendwie gibt es einen Markt dafür. Wo kriegen denn diese Leute ihre Sachen her, beziehungsweise können die, ähnlich wie bei Büchersammlern, wenn ich das jetzt mal einfach ausbaue, diese Analogie, auch vollständig werden in bestimmten Bereichen? Also wenn man Kinderliteratur mit Stahlstichen sammelt, ja, dann ist man irgendwann, vielleicht kann man an ein Ende gelangen. Ist das bei den Lebenssammlungen doch vermutlich anders, weil deren Sammelgebiet ist das nicht unendlich in vielen Bereichen?
Ja, ist es. Genau. Deswegen ist es in gewisser Hinsicht so ein bisschen nihilistisch auch für die Sammler. Andererseits motiviert es sie zu immer wieder Expeditionen. Also was immer interessant ist, sind, egal welche, ob es Pflanzen, Tiere oder Mikroben sind Organismen, die Extreme aushalten. Deswegen ist eins der Paradeobjekte in Gardasleben die sogenannte Tibet-Gerste, im Übrigen ein NS-Objekt, weil damals gab ja mehrere Tibet-Expeditionen, aber wo man eigentlich den Arya im Welteis finden wollte. Vielleicht wissen das einige, also das war, Himmler hatte ja so eine Welteislehre und glaubte, der Arya käme aus dem Schnee. Das war damals eine wissenschaftliche Theorie. Und dann wurde eine ganz teure Expedition finanziert. Man hat den Arya nicht gefunden in Tibet, aber man hat gefunden, was er vielleicht gegessen hat. Und das war eine sehr kältetolerante Tibet-Gerste, die ist 38 mitgebracht worden. Hat man erst in den Alpen, damit man sie klimatisch besser sozusagen bewirtschaften kann, in den österreichischen Alpen angebaut. Und dann, das muss ich vielleicht dazu sagen, gebankt, weil bevor die Genbank in Gardasleben war sie in der Nähe von Wien, ne? Aber wir hatten ja da den Anschluss schon, also Deutsches Reich. Und dass sie dann nach Gardasleben gekommen ist, ist eigentlich die Evakuierung im Zweiten Weltkrieg. Also seitdem ist sie eigentlich durch Zufall dorthin evakuiert worden. Und dieses Objekt ist so eins, was ich ganz spannend finde, weil man einfach gesagt hat, wenn wir eine so kältetolerante Gerste haben, könnten wir den Krieg noch gewinnen, Russland-Feldzug, ja. Und da werden diese Objekte mit einer Semantik aufgeladen, die eigentlich sich aus dem Sammeln selber erstmal nicht ergibt, würde ich sagen. Also deine Frage war ja, wo geht man da hin, wenn man sammelt? Und ich würde sagen, man geht entweder so wie bei euch zu sowas wie Auktion, das sind die landwirtschaftlichen Versuchsanstalten in der Provinz. Da sammelt man auch einfach ein, aber das würden wir einsammeln nennen, weil das hat jemand schon vorgesammelt, wie bei einer Auktion. Aber das eigentliche Sammeln, also dieses Expeditionssammeln, geht immer in Extreme.
Ich will die Frage nochmal anders stellen. Also okay. Das mit der Präformierung des Sammlungswunsches und auch der Sammlungsaktivität durch sonstige Gründe, wie zum Beispiel nützlich zu sein, das kennen wir auch in der Bibliothek. Also unser Katalog der japanischen Literatur ist wann überarbeitet worden und zusammengestellt worden? 1938, ja, als das Achsenmacht war und mit dem Deutschen Reich verbündet war. Also das habe ich auch verstanden, dass es ja vielleicht nicht ganz zufällig in diesen Zeiten, als man sich um die Ernährungsversorgung auch wirklich Gedanken machen musste, dann auch nationale Differenzen und ein gewisser entsprechender Wettbewerb eine Rolle spielten. Jetzt ist einfach meine Frage, weil ich das nicht weiß, ist wirklich eine Frage, wonach jagen die eigentlich heute? Ja? Also was motiviert die Sammler zu sammeln? Und warum können sie nicht aufhören oder tun das einige? Also wie sind diese Sammlungen strukturiert? Sind die auf Expansion angelegt, auf innere Differenzierung, auf mehr Analyse? Was passiert da so?
Ja, also das eine ist, was sagen die Sammler der Politik, aber das andere ist, was machen sie? Also der Politik sagen sie natürlich, das ist eine Obergrenze des Bestands und sagen, ja, Gardasleben, sagen wir mal jetzt 150.000 ist da die Zahl, ist die Obergrenze, 150.000 Arten, ja, Sorten sind es dann noch mehr. So, aber ich habe die Erfahrung gemacht und nicht nur in Gardasleben, jede Sammlung sammelt doch viel mehr. Das ist dann halt nicht online, weil es... Also, und ich wette, das ist in einer Bibliothek auch so. Und weil es gibt immer auch so Hobbys und Lieblingsobjekte von Sammlern. Zum Beispiel habe ich in Gardasleben gefunden, und das wusste nicht mal der jetzige Chef, dass es das gab, aber das ist aus den früheren Akten, war das klar, dass es damals in der DDR einen eigentlich Gerstenforscher gab, der aber ein Aquarium zu Hause hatte. Und der hat bei jeder Expedition einfach auch Süßwasseralgen mitgesammelt, ja. Und es müssen mindestens 600 gewesen sein. Die tauchten sonst nirgendwo auf. Also offiziell gab es diese Sammlung nicht, ja. Oder was habe ich noch untersucht? Den Botanischen Garten in Osnabrück hat als politisches Sammelgebiet Nordwestdeutschland. Begehe ich das da und finde ein Beet Schwäbische Alb. Dann sage ich, die Schwäbische Alb liegt nach meiner Kenntnis nicht in Nordwestdeutschland. Was macht dieses Beet hier? Ja, da hatten wir früher mal einen Direktor, der war halt aus Schwaben und dann hat er hier auch in Osnabrück so ein Beet angelegt. Und diese Formen der Unordnung in der Ordnung, die finde ich so spannend, weil sie auch irgendwie was Menschliches reinbringt in diesen nach außen vielleicht eher so totalitär wirkenden Ansatz, dieses, man würde komplett oder Ganzheiten sammeln. Ja, also angestrebt wird es wohl, aber die Politik sagt ja, die Finanzierung ist, sagt sie allen Sammlungen, ist ein Kriterium, ihr dürft gar nicht komplett sammeln. Und dann kommt immer, konzentriert euch auf das Wesentliche. Die Frage ist nur, was ist wesentlich? Das wissen die Pflanzenzüchter eben ja auch gar nicht. Woher sollen sie das wissen? Weil das kann sich auch nach Klima zum Beispiel ändern, nach Esspräferenzen. Ja, gucken sich an, wie schnell die Moden im Supermarkt bei Äpfeln sich ändern. Fragen Sie einen Apfelzüchter, der sagt, Sie müssen im Moment dem Kunden alle 4 Jahre eine neue Farbe des Apfels bieten. Jetzt ist gerade noch Pink Lady in, diese Sorte, aber auch nicht mehr wirklich. Tendenz geht jetzt wieder zu gelben Äpfeln. Vor 10 Jahren war es dieser grüne Granny Smith. Ja, ich meine, wie willst du dann sagen, was ist wesentlich? Ich würde ja sagen, beim Apfel ist der Geschmack wesentlich, aber darauf habe ich auch gelernt, gucken ganz wenige Kunden mehr, sondern so Optik. Und mit diesen eher ökonomisch-kapitalistischen Strukturen der Nachfrage von Nahrungsmitteln müssen sich die Sammlungen eben leider auch auseinandersetzen.
Sie sprachen eben den menschlichen Aspekt beim Sammeln an. Was sind denn das für Menschen, die da sammeln? Also sind die besonders gegenüber anderen Leuten? Gibt es da eine bestimmte Spezies unter den Menschen, die eine besondere Sammelleidenschaft entwickeln? Haben Sie da was festgestellt?
Ja, also tatsächlich, also erstmal ist mir aufgefallen, dass sie, wie jeder Sammler, glaube ich, völlig verliebt in ihr Objekt sind. Das ist ja auch eher normal. Aber dann haben sie auch so eine besondere, zumindest die Pflanzenleute, die Mikrobenleute nicht so sehr, finde ich, aber die Pflanzenleute haben eine besondere Demut auch vor der Vielfalt ihres Objektes. Also und einen sehr historischen Zugang. Also die sehen die Welt als eine große Züchtungsgeschichte, in der der Mensch zwar irgendwie vorkam, aber eigentlich die Pflanzen doch die gesamte Welt bestimmen, ja. Und dadurch kommt so eine menschliche Demut, die natürlich jetzt so in den Befragungen immer sehr sympathisch war. Also ich arbeite mit, als Wissenschaftstheoretiker mit vielen Wissenschaften. Ich kann sagen, mit Agrarleuten ist es leichter als mit Ärzten, ja. Das ist so vom Typus her. Womit ich nichts gegen Ärzte gesagt habe. Ich will nur sagen, es ist eine andere Demut in der Profession. Bei den Mikrobenleuten, die sind, haben, glaube ich, nicht so sehr ein romantisches Verhältnis zu ihrem Objekt. Also gibt's auch, aber was bei denen so lustig ist, finde ich, alle kämpfen gegen die Diskriminierung ihres Objektes. Und zwar meistens schon im dritten Satz des Vortrags. Also es geht immer darum, immer wird die Mikrobe diskriminiert, immer ist sie nur infektiös, alle wollen sie bekämpfen und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie schön sie ist, wie wichtig sie ist, etc., wie wichtig die Darmflora ist. Und dann gucken sie. Und das ist schon so ein ganzer Hype, um das Objekt aufzuwerten. Also sieht man ja auch schon eine besondere intime Beziehung, aber eher so eine machtpolitische, würde ich sagen.
Eine Frau, die auch sozusagen ihre Sammelleidenschaft oder ihren Gegenstand des Sammelns Aufwertung verschaffen wollte, war ja Loki Schmidt, die so eine Sammlung von Wildackerkräutern sozusagen ins Leben gerufen hat. In den 80ern, glaube ich, war das. Ja, und die tatsächlich dann auch in Blechbüchsen, glaube ich, eingeweckt wurden. Also können Sie dazu zu den botanischen Gärten und den Wildpflanzen was im Unterschied zu Kulturpflanzen sagen? Gibt es eine graduelle Abstufung? Wie ist das? Was haben dann vielleicht auch noch die zoologischen Gärten zum Thema beizusteuern? Also ist es da wieder anders, wie man mit solchen Exponaten oder Proben oder Akzessionen umgeht?
Mhm. Ja, ich fange mal mit dem letzten an. Also die zoologischen Lebenssammlungen, ne? Nicht die naturhistorischen mit Knochen, sondern die Lebenssammlungen sind die, von denen es am wenigsten gibt. Am meisten gibt es von Pflanzen, wegen Ernährungsbereich. Und dann kommen, und zwar mit deutlichem Speed im Moment, die Mikrobensammlung. Und dann kommt lange nichts. Wenn man bei tierischen Sammlungen guckt, ist das meistgebankte Tier die Maus als Versuchstier für die vor allen Dingen für die Krebsforschung. Dann kommt lange nichts, dann kommt das Schwein. Auch für die Insulinforschung, also gar nicht für den Agrarbereich, sondern für den medizinischen Bereich. Aber die tierisch-agrarischen Sammlungen, Lachs ist noch eine Ausnahme, bei Fischerei gibt es einige, aber die sind erst am Anfang. Das heißt, das, was die Pflanzenleute schon lange machen, das fängt im tierischen Bereich jetzt erst an.
Die Frage war jetzt, botanischer Garten, Loki Schmidt. Ja, mit Loki hatten wir dann tatsächlich in den Akten auf einmal zu tun, waren wir auch überrascht, weil sie ihren Mann Helmut Schmidt, als er Kanzler war, und zwar eine Woche bevor er zurücktreten musste oder die Vertrauensfrage stellte, aber noch genötigt hat, den Landwirtschaftsminister Ertl dazu zu bringen, ihre Wildsamen in der Westdeutschen Genbank einzubanken. Also das Datum war schon witzig in den Akten, und die Westdeutsche Genbank in Braunschweig wollte die aber nicht haben, und zwar deshalb, weil sie zu wild waren. Weil man bei Wildpflanzen eben die ganzen Parameter der technischen Steuerung nicht kennt, auch der Keimung, der Unterdrückung, weil sie eben wild sind. Also man will ein halb kontrollierbares Objekt, und dann kam Helmut Kohl, dann lagerten die da rum, und wir haben dann eben so eine Objektgeschichte versucht zu schreiben nach dem Motto, wo sind Lokis Samen jetzt? Weil Gartersleben, als dann die Wende kam, wollte sie auch nicht. Sie mussten ja dann irgendwo hin, und sie waren eben in Konservendosen eingeschweißt. Also sie waren dann gar nicht mehr verjüngt worden. De facto sind sie tot, aber die Konserven gibt's noch mit den Samen drin. Und die sind jetzt eben seit 2012 im Botanischen Garten Osnabrück, der eine Unterabteilung heißt Loki Schmidt Genbank für Wildpflanzen. Und da kann man diese Konservendosen angucken mit eigentlich toten Objekten, aber das will man gar nicht so sagen. Aber es ist halt so, weil die so lange nicht vermehrt werden konnten. Und so ist dieses Objekt durch verschiedenste Institutionen gewandert. Die Frage, ob es einen wirklichen Unterschied zwischen Wild- und Kulturpflanze gibt, ist eine der ganz schwersten. Also das, wenn Sie die Agrarleute fragen, sagen die immer, können wir nicht beantworten. Und zwar, weil alles, was jetzt Kulturpflanze ist, natürlich irgendwann mal aus einer Wildpflanze gezüchtet war. Also Getreide war auch mal Gras, ein Wildgras. Die Frage ist also erstens, wie weit gehe ich zurück? Und die zweite Frage ist, so wie es gibt keine klare Genealogien, also ist es nicht so, es war mal wild und dann wird es immer kultivierter, sondern es gibt so eine Art Rückschläge, und dafür gibt's auch in der Agrarwissenschaft einen eigenen Ausdruck, das nennt sich dann Wildling. Das ist etwas, was mal kultiviert ist und auf einmal wieder verwildert. Also ein Wildling. Und es gibt gar nicht wenige Pflanzen, die auf einmal zum Beispiel aus botanischen Gärten des 18. Jahrhunderts im 19. Jahrhundert ausgebrochen sind. Vor allen Dingen in Frankreich, also wo man jetzt mal sagt, ne, diese Neophyten, neue Arten, oft sind es Arten, die aus ganz fremden Gebieten stammten, sollten in der Grenze des Gartens bleiben, aber Pflanzen sind auch mobiler, als man denkt, ja. Also das nur so als Anregungen, wie man diese Verhältnisse wild kultiviert denken kann.
Hinter der Wildpflanze steckt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen Angst vorm Unbekannten. Man weiß nicht ganz genau, wie man sie züchtet, wie man sie aufbewahrt, wie man sie kontrolliert. Und bei den Mikroben stelle ich mir das auch so vor. Ich habe das doch auch, glaube ich, richtig gelesen, dass es sehr viele Mikroben gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und nur wenige bekannt sind.
Ja.
Ist jetzt das Sammeln auch damit verbunden, dass man hofft, durch mehr Analyse mehr Einblick zu bekommen? Also es steht in dem Buch auch drin oder in deinem langen Einleitungsessay, dass eben die sozusagen Hauptgründe dafür, Mikroben zu erforschen, sind eben Krankheiten, also die sie auslösen. Und das gibt ihnen auch das schlechte Image, ja, dass sie aber noch mehr können, siehe Darm, siehe Dünger und so weiter. Mich interessiert jetzt konkret die offensichtlich doch auch in den Sammlungen versteckte Analysearbeit. Also da ist doch auch eine Wissensgrenze, die hinausgeschoben wird.
Ja, das ist eine schwierige Frage mit diesen Mikroben, weil das ist natürlich eine Schätzung, eigentlich ist es eine statistische Abschätzung, um zu sagen, wir haben erst 1% von über 15 Milliarden oder was immer sagen, ja.
Das muss man ja erstmal hochrechnen. Also viele Chemiker sagen, wie wollt ihr das wissen? Von etwas Unbekanntem schon die Zahl und dann sagen, ihr habt nur 1%, ne? Aber das liegt eher an diesem Opfernarrativ, würde ich sagen. Nach dem Motto, wir haben die meisten. Wir haben zwar die kleinsten, aber wir haben die meisten verschiedenen. Weil man eben bei Pflanzen dann sagen kann, na ja, bei euch, ihr habt ja schon 70% aller Arten, habt ihr schon entdeckt. Ihr habt nichts mehr zu entdecken. Bei Tieren noch mehr, ne? Bis auf ein paar Insekten vielleicht. Und dadurch können sie sozusagen viel mehr Argumente arrangieren, die mit Nichtwissen operieren, die man ja positiv oder negativ wenden kann, wenn man noch Investitionen braucht. Ich will es jetzt nicht nur darauf runterbrechen, aber über die Zahlen wird sehr gestritten.
Aber ich fand es einfach spannend, sozusagen, wenn man gegen die Ignoranz in Sachen Mikroben kämpft, ja, also Dinge, die man höchstens unter dem Mikroskop sichtbar machen kann, dann geht man auch schon sehr ungewöhnliche Wege. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass in der Tiefsee auch Mikroben tätig sind, ja, dass sie sogar im Geysiren, ja, hausen. Ja, also sehr erstaunliche Lebenswesen, ja.
Also was eben an den Mikroben so faszinierend ist beim Sammeln oder für viele Sammler ist, dass die Mikroben die Grenze der Welt markiert und zwar in die Tiefe der lebenden Welt, ja? Also die markiert die Grenze zum Geologischen, wo halt das Tote ist, aber auch in die Atmosphäre. Das heißt, wenn man jetzt wieder historisch denkt, der Begriff Biosphäre, der ungefähr um 1900 aufkam, kam gleichzeitig auf mit dem Anlegen der Mikrobensammlung. Das heißt, wie weit geht die Sphäre, die überhaupt belebt ist? Und im Moment wird das an der Mikrobiologie festgemacht, dass man zum Beispiel sagt, die Biosphäre geht bis 60 Kilometer auch in die Luft, weil selbst da hat man noch Mikroben auf Wolken gefunden. Ja, und in die Tiefe, da wird dauernd jetzt, es wird immer tiefer, also im Moment sind es 10.000 Meter, wer weiß, was noch kommt, ja, wenn, und auch die Temperaturranges, ne, das bestimmen die. Und dadurch werden sie für einen anderen Zweig sehr interessant, nämlich die Weltraumforschung. Auch unsere Mikrobensammlung in Braunschweig aber hat eine Abteilung für extraterrestrische Biologie. Und in Braunschweig sitzt ja auch die Deutsche Luft- und Raumfahrttechnik. Also die arbeiten zusammen, weil es auch immer wichtig ist, wenn zum Beispiel jetzt die nächste Mars-Expedition ist, will man ja, wenn das Raumschiff landet, erstens mal auf keinen Fall den Mars kontaminieren, weil sonst kann man ihn nicht mehr erforschen. Das ist so ein Ziel. Und dann will man ja mit so einer Schwefelatmosphäre oder so, wenn man sich vorstellt, auch wonach könnte man suchen. Und das testet man schon an so extreme Umgebungen, die es auf der Erde gibt, ne, wie in Island oder in Vulkanen oder so. Also dann könnte Leben auf einem anderen Planeten sein. Und sowas leisten nur Mikrobensammlungen.
Das führt mich jetzt zu einer anderen Frage. Diese Sammlung vereinzeln ihre Objekte, ne? Also im Sinne der Erkenntnisgewinnung versucht man möglichst individuelle Objekte auf ihre artspezifischen Charakteristika abzufragen. Tatsächlich aber ist ja jeder beliebige Begriff von Leben, den man heranzieht, niemals gemeint als das Leben von einem Ding an sich und für sich, sondern das ist ja immer, also Leben ist, kann man sich doch gar nicht anders vorstellen als eine permanente Interaktion, als eine Teamarbeit sozusagen.
Ja.
Machen da diese Sammler als Sammler etwas falsch oder sind sie ein notwendiges Glied in einer Erkenntniskette? Also ist da ein Bruch? Also ich kenne das jetzt nur aus der Medizin, die jetzt anfangen, über Antibiotika anders zu denken, weil sie eben sehen, dass dieser Generalverdacht, da könnten eben Schädlinge dabei sein, selber schädlicher ist, wenn man ihn dann exekutiert, als wenn man sich mal näher damit beschäftigt, wie diese Tiere interagieren.
Ja, absolut, da ist ein Bruch. Ich glaube, er lässt sich fürs Sammeln eben nicht vermeiden, im Moment jedenfalls noch nicht, weil man eben Einheiten sammeln muss, die man bei denen jetzt Reinkultur nennt, oder Isolate nennt man es in den Mikrobensammlungen. Bei der anderen ist es halt die Sorte, das ist eigentlich ja auch eine Isolation, weil man die Pflanze streng genommen auch nicht ohne Insekten denken kann, ja, oder ohne Boden. Zum Beispiel der Boden wird nie mitgesammelt, nur Österreich, der hat eine Sammlung, wo sie Boden sammeln, ja, weil Boden ist praktisch als Medium nicht zu sammeln. Also das, weil das so eine Interaktion von vielen Organismen ist, das kannst du nicht so sammeln. Und ja, deswegen, es ist immer so eine Entmedialisierung auf jeden Fall dabei und eine Vereinzelung des Objekts, das ist richtig. Also man kriegt keine Repräsentation einer Lebenswelt, sondern man kriegt eine Isolation einer Einheit, die man vorher als Erkenntnisobjekt festgestellt hat. Was will ich sammeln? Ne, so wie bei euch vielleicht ein Buch. Ich weiß auch gar nicht genau, was ein Buch ist, aber das könnte man ja auch verschieden definieren und so ist es bei denen auch. Also das, aber sie haben keine andere Möglichkeit, würde ich sagen, weil die Taxonomie dahinter steht immer, die Spezies vorgibt. Sonst müssten sie sich, also Industriesammlungen sind tatsächlich ein bisschen anders. Jetzt gerade Bierhäfen zum Beispiel, denen ist ja gar nicht so wichtig, wie das Objekt genealogisch, taxonomisch ist, sondern welches Bier es macht. Und oder bei Milch ist es auch so, Kefir zum Beispiel, da muss man Mischkulturen anlegen oder bei Joghurt, ne? Oder Kombucha und was es alles gibt, Sauerkraut. Also die sammeln ein bisschen gemischter. Aber das ist dann eben sehr anwendungsorientiert.
Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir die Runde ein bisschen öffnen wollen. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Wir würden dann das Mikrofon herumgeben. Also Sie können jetzt schon mal überlegen. Ja, ich habe noch mal eine Frage, weil die ganze Sache ja finanziert werden muss. Hängt natürlich da ein großes Problem mit zusammen. Wir hatten das schon vorhin mal kurz angesprochen. Nun hängen aber auch andere Machtstrukturen sozusagen beim Sammeln, finden da statt halt. Ne? Also natürlich gibt es Länder, die haben überhaupt nicht das Geld, irgendwelche Feld- oder sonstigen Kühlungsgenbanken anzulegen. Dann gibt es sowas wie Biopiraterie. Und dann gibt es auch noch so ein Protokoll, das Nagoya-Protokoll, genau. Ja. Was besagt das? Also sozusagen der offene Zugang aller auf Gendatenbanken oder Genbanken halt und was? Wie ist da das Machtgefälle? Wie und haben Sie eventuell eine Lösung, da diese Macht in irgendeiner Art und Weise wirklich zu brechen? Haben Sie da eine Idee?
Ja, das ist spannend, dass Sie mich noch auf Nagoya Gott sei Dank hinweisen. Das ist mir auch eigentlich wichtig, das zu sagen. Seit 2014 gilt es nämlich erst. Das ist ein internationales Protokoll, was angebunden ist an das juristische Regelwerk der Biodiversitätskonvention von 92, die Rio, ne, die Konferenz für Umwelt und Entwicklung, also wo man Artenschutz erstmal Biodiversität überhaupt als Schutzziel definiert hat weltweit. Und Nagoya bedeutet fairer Interessensausgleich für Industrie- und Entwicklungsländer von genetischen Ressourcen. Und das heißt de facto, dass es mit den Expeditionen jetzt nicht mehr so ist, wie es vorher war. Also man geht so, wie Deutschland das mal gemacht hat, auch Deutschland hat sehr viel in Afghanistan zum Beispiel auch gesammelt, ganz tolle Sammlung, ne? Nimmt's mit und bankt's dann halt in Sachsen-Anhalt ein. Ja, da ist vorbei. Es sei denn, die Regierung gibt ausdrücklich ein Okay. Warum ist das so gekommen? Weil viele Entwicklungsländer in den letzten Jahren mehr Bewusstsein über die Kolonialgeschichte gewonnen haben und gerade im Bereich der Pflanzen mit Tee und Reis, also die Briten sind da ja besonders hervorgetreten, muss man schon sagen, auch China-Rinde, also was im Schweppes drin ist, hat alles Großbritannien patentiert, das Basmati-Reis-Patent, das ist von Großbritannien in die USA verkauft worden, ist erst 2001 gefallen. Also so lange gehörte dem Westen das Patent auf diesen schön duftenden Reis, den eigentlich pakistanisch-indische Kleinbauern gezüchtet haben. Und so ist dieses Rechtsdokument entstanden. Das heißt, man darf es nicht mehr einfach mitnehmen. Und unglücklicherweise ist es, obwohl Pflanzen hier der Hauptfokus waren, weil daran die Kolonialgeschichte viel deutlicher ist, auf alle Lebewesen ausgedehnt worden. Also man darf auch nicht mehr ein Bakterium, was man aus einem Boden in Indonesien isoliert, darf man auch nicht mit nach Deutschland nehmen, obwohl es vielleicht sehr wichtig als Antibiotikum wäre und obwohl Indonesien es vielleicht selber nicht banken könnte. Und das ist tatsächlich ein riesenpolitisches Problem, an dem unter anderem unsere Kanzlerin auch mitverhandelt, dass es zumindest für Mikroben aufhört. Aber die Entwicklungsländer haben eben ihre Erfahrungen mit dem Westen gemacht. Ich glaube nicht, dass es so schnell kippen wird. Und deswegen hat der Agrarbereich so eine Art Ausnahmeliste für 60 Pflanzen gemacht. Gibt es einen extra Vertrag, wo die allerwichtigsten Ernährungspflanzen so wie Weizen, Reis und so weiter, die dürfen sozusagen im Westen gebankt werden, obwohl sie woanders geografisch herkommen. Das meiste, was wir essen, kommt aus dem Mittleren Osten, ne? Linsen, Auberginen, sogar Getreide. Es wurde natürlich auch erleichtert, weil jetzt durch den Krieg in Syrien, dort war die größte Genbank des Mittleren Ostens, die musste auch evakuiert werden. Also da gab es so politische Kräfte, dass man jetzt gesagt hat, es gibt 60 Ausnahmepflanzen. Aber alles, was neu gesammelt wird, tatsächlich gehört den Ländern. Und mir ist aufgefallen, ich habe keine Lösung dafür. Ich persönlich bin gegen Biopatentierung. Ich finde, dass es überhaupt keine Patente auf Leben geben soll, dann hätte man nämlich dieses Problem auch nicht. Also das, was man der Philosophie Global Commons, also Gemeingüter nennt, wie es ja im Buchbereich, ne, auch debattiert wird, ob Bücher allen gehören. Ich sehe gar nicht ein, warum Lebewesen jemandem gehören. Wir haben sie nicht geschaffen. Ja, also eigentlich haben wir nicht einmal ein Erfindungsrecht da dran. Und auf der politischen Ebene beobachte ich zumindest, dass man oft einen Umweg geht, wenn man etwas sammeln will, indem man botanische Gärten sammeln lässt und den Antrag stellen lässt, um dann es über den Zwischenschritt eines botanischen Gartens doch in eine Genbank zu überführen. Weil ein botanischer Garten wirkt so wahnsinnig unschuldig, ja, ist aber natürlich auch eine Sammlung einer genetischen Ressource.
Haben Sie Fragen?
Wenn man die Tiersammler von früher anschaut, dann haben die ja Tiere in der Regel ausgestopft gesammelt und haben manche Tierarten auch dadurch zum Aussterben gebracht. Zum Beispiel die Geschichte vom Riesenalk, der letztendlich am Schluss von den Sammlern ausgerottet wurde. Meine Frage ist, es sind ja jetzt ganze Tiergruppen in großem Maße bedroht. Ich sag mal Amphibien mit den wahrscheinlich über 5000 Arten weltweit. Da gibt es ja einzelne, sagen wir mal, Sammlungsversuche mit Züchtungen, also mit Haltungszuchten. Es gibt aber wohl auch Kryokonservierungen von Gewebe von diesen aussterbenden Tieren. Welchen Stellenwert hat das jetzt quantitativ, um Arterhalt zu erreichen?
Gute Frage. Tatsächlich, das ist ein wichtiges Wort, Erhaltungszucht, weil das bei Tieren die Hauptmethode noch ist, würde ich sagen. Ja, auch bei diesen Archehöfen, ne, mit den seltenen Nutztierrassen. Also wir haben es auch bei Nutztieren. Ne. Wir in der Philosophie in Braunschweig haben uns jetzt ein eigenes Schwein, Schweinepatenschaft, es hat eine eigene Homepage, können Sie sehen. Wir haben das dänische Protestschwein, finanzieren wir jetzt. Weil wir fanden, das passt gut zur Philosophie. Es ist so eine aussterbende Nutztierrasse. Ja, die Erhaltungszucht ist halt teuer, ne? Also, und bei Amphibien ist vielleicht nicht ganz so teuer. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es quantitativ im Moment ist. Ich kann nur sagen, die Erhaltungszucht ist auf jeden Fall noch die Methode der Wahl, aber es braucht Menschen, die das machen. Und das ist Bereich Naturschutz, das machen meistens Ehrenamtliche oder sie kriegen ganz wenig Geld. Ich hoffe, dass sie es weiter so machen und dass man sich da eben, wie es Naturschützer Gott sei Dank noch tun, nicht so an Moden orientiert, weil Amphibien sind halt auch nicht so beliebt wie Schmetterlinge etwa oder Bienen. Oder von Säugetieren nicht zu reden. Ich denke, was das Problem an dieser Kryo-Ideologie ist, ist, dass wir doch gar nicht wissen, wenn wir auftauen und das Tier oder die Pflanze wieder in die Umgebung setzen, ob die dann noch ordentlich interagieren, ne? Also, weil die Umwelt entwickelt sich weiter, während das Objekt im Dauerschlaf ist. Und jetzt läuft ja gerade heute läuft ja dieser Kinofilm an, Genesis 2.0, wo es auch darum geht, diese großen Genbanken in China und in Russland, die jetzt auch glauben, sie können einen Mammut wieder auferstehen lassen, weil sie jetzt da DNA, ein komplettes Genom haben. Aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen ja nicht einmal einen Mammut, das ist gar nicht so weit weg vom Elefanten, ja. Also zu synthetisieren. Und dann wäre auch noch eine Frage, wenn man heute einen Mammut draufstellt, fühlt sich das überhaupt wohl? Oder krepiert es nach 3 Wochen? Ja, ich meine, das wissen wir nicht, muss man mal ehrlich sagen. Und deshalb finde ich die Erhaltungszucht, die hört sich halt so low-tech an, aber sie erhält das Tier in der Lebenswelt und ich finde, das ist die bevorzugte Methode der Wahl, ja.
Ja, erstmal vielen Dank für diesen extrem spannenden und auch amüsanten Vortrag. Ich hätte eine Frage dazu. Also Sie kommen ja aus der Philosophie und begegnen jetzt den Sammlern, die ja meistens, Sie haben schon so gesagt, irgendwie zwischen Naturwissenschaftler und Geschichtswissenschaftlern stehen. Und mich würde da interessieren, ob es dann in dem Feld, an welchen Begriffen intern unter den Sammlern tatsächlich auch begrifflich gearbeitet wird, wo es da so Streitigkeiten gibt, können wir das so auslegen oder so? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch je nach Sammlung einen Unterschied zwischen dem Kultur- und dem Naturbegriff gibt oder eben den Lebensbegriff oder sowas. Und wie produktiv das auch umgekehrt dann für die Philosophie wiederum ist, dort reinzuschauen. Weil jetzt sowas wie diese breite Züchtungsgeschichte, die Sie kurz erwähnt haben, klingt ja ganz so nach aktueller Netzwerktheorie oder sowas, also irgendwie eine ganz neue Art, über so Zusammenhänge nachzudenken. Genau, also vielleicht in die Richtung.
Also Sie fragen sozusagen einmal nach dem Blick in die Sammlung und dann der Blick auf die Sammlung. Also in der Sammlung gibt es ja eigentlich immer so zwei Fraktionen, die miteinander streiten, und zwar egal, ob sie mit groben Pflanzen oder Tiere sammeln, nämlich das eine sind die Taxonomen, die wollen die biologische Ordnung, und das andere sind die nutzenorientierteren Molekularbiologen, ja, die also die natürliche Form des Objekts gar nicht mehr so interessiert, Hauptsache sie haben eine DNA-Sequenz. Die einen haben im weitesten Sinne einen morphologischen Zugang, vielleicht sogar einen ästhetischen, die anderen haben einen chemischen. Das gibt jedes Mal Clash. Und wenn die dann über Geschichte reden, dann clashen sie immer über das Wort Ursprung. Zum Beispiel hat sich, was ganz spannend ist, es hieß immer, der Reis ist, kommt aus China, ne? Das war so, hat man 100 Jahre gesagt. Jetzt hat man durch Genomanalysen herausgefunden, dass die Kulturpflanze Reis im Ganges-Delta in Indien gezüchtet wurde und dann erst China, und dann macht es nochmal so einen Bogen über Asien. Also es gibt gar nicht so einfachere, wie man sich das früher archäologisch erschlossen hat, anhand von Völkerwanderungen, dachte man, naja, da hat man menschliche Knochen gefunden, dann werden die Pflanzen mittransportiert worden sein. Das ist nicht so. Also das sieht man anhand der Züchtungsgeschichten anders. Und darüber wird dann halt zum Beispiel gestritten. Und für mich ist der Blick auf die Sammlung interessant, weil ich mich immer frage, wie repräsentiert diese Ordnung eine vergangene Welt, aber wie repräsentiert sie auch Hoffnungen auf eine zukünftige Welt? Also welche Weltkonzepte werden da eigentlich, auf welche wird da hingesammelt? Und da muss ich schon sagen, im Pflanzenbereich toppt gerade der Klimawandel eigentlich alles. Es ist schon fast wirklich langweilig, wie oft man Klimawandel da hört, als gäbe es nichts anderes. Wenn man da zurückdenkt, also noch vor 10 Jahren war das häufigste Wort, was in dem Bereich verwendet wurde, Welthunger. Und das fällt mir so auf. Also es ist gar nicht, also man hat fast eine Form der Entmenschlichung. Es geht um den armen Planeten immer, aber es geht nicht mehr so viel um Menschen. Das ist im Ernährungsbereich, fällt mir das auf. Und bei den Mikrobenleuten, finde ich, ist, die sagen zwar immer Antibiotika-Produktion, ne, und Antibiotika suchen, aber von den Sammelaktivitäten her geht erstens viel mehr in den Agrarbereich und zweitens geht ganz viel rein in Mikroben als Arbeitstiere, nenne ich es jetzt mal, also als neue Produktionsmethoden. Vor allen Dingen für Pharmaindustrie. Und damit meine ich nicht Arzneimittel, sondern ich meine chemische Grundstoffe. Ja. Und dadurch sind die Sammlungen untereinander sogar ein bisschen in Konkurrenz zueinander, weil Pflanzen sind ja auch Arbeitstiere, außer sie Pflanzen sind, ne? Also die schnell irgendwas produzieren sollen. Und es gibt ja auch dieses genannte Farming, also mit pH, ne? Dass Pflanzen Arzneistoffe produzieren sollen. Eine Mikrobe kann es schneller. Also sind die fast in so einem Wettbewerb, wer hat den Organismus, der es noch schneller produzieren kann. Und das ist das, was ich anhand der Objekte rauslesen kann und was aber mit den Rhetoriken nach außen, ne, Klimawandel und wir wollen Menschen heilen wegen Antibiotika-Krankheiten, so kaufe ich nicht mehr, weil ich glaube, dass Krankheiten und große Epidemien eine der meist unterschätztesten Gefahren überhaupt sind. Also Mikrobiologen warnen zwar davor, aber das Geld der Politik geht nicht dahin. Das geht in Ernährung und chemische Grundstoffe. Und Militär, habe ich noch vergessen. Ist natürlich auch, ja sicher, also alle Kriege haben mit Pflanzensamen und mit Mikroben gearbeitet, auch als Kampfstoffe. Natürlich offiziell arbeitet da heute keiner dazu, aber das sind ein paar Schritte, das technisch sozusagen zu ändern. Sollte man nicht ausschließen in heutigen Zeiten.
Ich hätte noch anderthalb Fragen ungefähr zu Lebendsammlungen. Sie haben jetzt viel über botanische Gärten gesprochen, aber ganz wenig über zoologische Gärten. Da würde ich gerne wissen, wo so eine Art der Lebenssammlung in ihrem Kosmos da existiert. Und eben damit verbunden auch die Frage noch nach Sammlungsprinzipien. Es ging ja ein bisschen, was Herr Schneider meinte, um Vollständigkeit, aber so wie ich häufig ja Sammlungsideen verstanden habe, ist, man sammelt ja etwas Besonderes. Und das würde ich schätzen, dass das bei zoologischen Gärten ist, dass man da besondere Arten gesammelt hat, wo eben auch Aspekte der Nutzer, also sprich dann vielleicht dazu Besucher, eine Rolle spielen für die Auswahl. Wie ist das jetzt bei den Sammlungen, die Sie beschrieben haben?
Ja, also ich zögere ja eben immer mit dieser Vollständigkeit, weil im biologischen Denken ist nach dem 18. Jahrhundert diese Idee nicht mehr da, dass es ein vollständiges System gibt, ne, weil es ein evolutives System ist. Ne? Bis ins 18. würde ich sagen, ja, aber dann kippt es ja nun mal, spätestens dann mit Darwin sowieso. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, naja, es ist wie bei einer Druckgrafik, wo man dann weiß, es gab 100 Exemplare, wenn ich die alle habe, habe ich die. Das ist so in der Biologie nicht. Die zoologischen Gärten, da bin ich immer deshalb so ein bisschen vorsichtig, weil die so chaotisch sammeln, wenn sie überhaupt sammeln, dass man das gar nicht richtig fassen kann. Und zwar, weil die ja noch ein Kriterium erfüllen müssen, was die beiden anderen Pflanzenmikroben nicht erfüllen müssen, nämlich ethische Kriterien. Heißt, du kannst nicht einfach ein Tier einfangen, um es zu sammeln, ist verboten. Und du kannst nicht ein Tier töten, um es auszustopfen, ist auch verboten. Heißt, du musst warten, bis ein Tier von selbst stirbt. Und dann sammelst du daraus Blut, oder und zwar Stammzellblut. Oder andere Möglichkeit ist, wenn ein Tier, es geht nur bei Säugetieren, gebärt, dann wird aus dem Plazentablut, wo auch Stammzellen sind, wird Gewebe gebankt. So, aber das heißt, es ist hochgradig vom Zufall abhängig und das läuft so ähnlich wie bei einer Organtransplantation. Also wenn in dem Fall ist es jetzt der Rostocker und ich glaube sogar der Leipziger Zoo, der an die Tierbank in Lübeck liefert. Also sie rufen praktisch an, bei uns wird gerade ein, was weiß ich, Walross geboren, ja. Und dann rückt einer an und entnimmt da ein bisschen Blut. Aber es ist doch klar, man ist doch davon abhängig erstmal, welche Tiere hat der Zoo schon. Ja, also man sucht sich nicht frei aus. Und dann hat man da das Inzuchtproblem. Also Zoos dürfen ja sogar Nachkommen töten. Das ist eine riesen tierethische Debatte, weil der Genpool so klein ist, also ähnlich wie bei uns, von mir ist Cousinenheirat oder sowas, dass irgendwann man nicht mehr will, dass ein Tier sich mit dem anderen paart, wenn es daraus Nachwuchs gibt, wird der gekeult, wie man so schön sagt, ja. Und es geht auch immer wieder durch die Medien. Weil er für den Spezieserhalt sozusagen das Erbgut kaputt macht. Und beim Zoo spielt eben das Konzept nicht Sorte eine Rolle, sondern Rasse. Und wenn sich eine afrikanische, weiß ich nicht, Giraffe mit einer anderen, ich bin kein Giraffenexperte, paart und einen Mischling macht, will man das nicht haben. Also tötet man's. Deswegen sage ich bei diesen vermittelten Tiersammlungen, also die über Zoos vermittelt sind, kann ich überhaupt noch gar kein Sammlungskonzept erkennen. Das Einzige, was ich daran spannend finde, ist, dass sie Stammzellen sammeln, weil die Stammzellforschung wiederum ganz viel mit der humanen Stammzellforschung zu tun hat und wo ich doch denke, dass man erstmal guckt, wie kriege ich das Konzept Stammzelle bei Tieren in den Griff? Ne? Also das heißt, es sind eher Experimentalsysteme, die da gesammelt werden. Und nach außen sagt man natürlich, ja, der Eisbär, ne, dem wird's jetzt so warm, den müssen wir ganz dringend kryokonservieren, weil dessen Welt geht verloren. Aber das ist, wie gesagt, die Außenrhetorik. Von den Objekten selbst sehe ich kein Naturschutzkonzept in den tierischen Sammlungen. Tut mir leid, kommt vielleicht noch.
Also Sie hatten am Anfang vom Vortrag eine Unterscheidung stark gemacht zwischen gegeben und gemacht. In der Praxis sah es dann irgendwie so aus, dass es eine umstrittene Unterscheidung ist. Wo würden Sie denn das begrifflich abgrenzen voneinander?
Was war der erste? Gemacht und der
gegeben.
Erste? Gegeben. Ja, gegeben habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt natürlich oder Technik. Ne? Also wollen Sie mich zur Schöpfungsfrage bringen, oder? Ja, genau. Also ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Das Gute ist, die anderen wissen es auch nicht. Mir geht es ja eher darum, welche Legitimation leiten wir daraus ab, wenn wir sagen, etwas ist Technik, etwas ist Natur. Und natürlich ist bei allem, was wir technisch gemacht haben, haben wir Verantwortung. Und das heißt umgekehrt nicht, dass wir für Natur nicht auch welche haben, aber die Relation stellt sich anders dar, nämlich als eine der Anerkennung. Bei Technik müssen wir das nicht anerkennen, sondern wir haben sie per se zu verantworten. Und es ist eben, mir scheint es doch so, dass diese Biobanken eine ganz wichtige Infrastruktur dafür sind, die Welt als eine Technosphäre zu begreifen. Ne? Also dass man sagt, Biodiversität sind all die Objekte, die leben, aber wir technisch beherrschen können, weil die anderen kommen gar nicht in die Bank. Die sterben dann aus. Also deswegen ist ja das, was sich nicht sammeln lässt, wird sowieso aussterben. Und was gesammelt wird, wird womöglicherweise auch aussterben. Also ja, und trotzdem würde ich immer sagen, diese Institutionen sind eine ganz tolle Einrichtung, weil es ist immer besser, aus Vorsicht zu sammeln, anstatt nicht zu sammeln, weil wir keine bessere Alternative haben, außer dass wir radikal riesige Flächen als Naturschutzgebiete ausweisen. Und das wird bei den Immobilienpreisen wohl eher nicht passieren. Ja, und dem muss man ins Auge blicken. Von daher ist dieses Biobanken auch eine Art Verzweiflungstat. Also ich verurteile die Menschen überhaupt nicht. Ja. Ich habe auch nicht erlebt, dass sie alle nur die Idee haben, der Biotech-Industrie zuzuarbeiten, sondern viele haben wirklich klar halten das für eine Tätigkeit, der sie ihr ganzes Leben opfern und sinnstiftend, meine ich, opfern. Es ist ein hoher Idealismus auch dabei. Wie ich diese Abgrenzung, was haben Sie mich gefragt, wie ich das begrifflich dann abgrenze, gegeben und gemacht? Ich finde, gemacht ist alles, was der Mensch als steuernde Handlung sozusagen steuernd, also er muss es nicht manipulieren, aber er zum Beispiel einen Gartenzaun ziehen, ist eine steuernde Handlung. Und deswegen argumentiere ich auch immer dafür, dass auch Adam und Eva bereits in einem Technotop waren, weil der Paradiesgarten ist auch ein Garten, der war auch nicht Natur. Ja, und der Apfel vom Baum der Erkenntnis, ne, ist auch schon ein Kulturprodukt. Und wo jetzt dann noch das Gegebene übrig bleibt, da komme ich auch auf Genesis 1 und den Planeten. Ja, am Anfang war Himmel und Erde. Und mehr, denke ich, ist dazu gar nicht zu sagen.
Eine kleine Sache mit dem Unterschied zwischen Büchersammeln und Lebenssammeln. Büchersammeln ist ja recht kostengünstig und ich denke, nach dem Buchdruck ist wahrscheinlich auch kein Buch mehr ausgestorben. Handschriften sind gefährdet, aber Bücher, die gedruckt werden konnten, sind sicher im Wesentlichen seit dem Mittelalter vollständig vorhanden. Während diese Banken bezüglich Samen und so weiter sind ja kostenintensiv. Sie müssen kühlen, sie brauchen Energie, sie müssen das finanzieren, sie müssen das reanimieren, alle 30 Jahre zumindest finanzieren. Wie gefährdet sind denn einzelne dieser Sammlungen, zum Beispiel die russische und so etwas?
Ja, die russische ist extrem gefährdet. Da haben jetzt alle anderen europäischen Banken sozusagen eine Petition gestartet, weil die eben mitten in St. Petersburg liegt und diese Objekte, also das die Fläche, Samenbanken brauchen halt sehr viel Fläche, anders als die Mikrobenbanken, ne, weil eben draußen vermehrt werden muss und das ist ein Objekt der Immobilienspekulation, ja, unter Putin, also in diesem ganzen komischen Oligarchensystem und ist aber die wertvollste Pflanzensammlung der Welt, definitiv, also da gibt es Apfelsammlungen aus dem Kaukasus und überall, die es heute gar nicht mehr gibt. Und ich würde sagen, jeder zweite ist gefährdet. Und zwar auch in Europa, zum Beispiel im Moment auch die italienische, bei diesem Missmanagement, da geht die Kühlung schon ewig nicht mehr, weil auch da der Direktor immer verzweifelte Petitionen an die italienische Regierung, die schreibt aber auch dann auf Englisch, dass wir es alle auch lesen können. Also es ist erschütternd, muss man wirklich sehen. Die Deutsche, die Westdeutsche, hatte bis in die 90er Jahre, also eigentlich bis kurz vor der Wende, nicht mal einen technischen Notdienst, wenn die Kühlung ausfiel. Das haben wir aus den Interviews rausbekommen. Also auch völlig unterfinanziert, was mit ein Grund war, warum die sehr gut finanzierte DDR-Sammlung dann auch gewonnen hat, weil der Westen überhaupt nichts investiert hat in die Sammlung. Ja, also 7 Leute Personal. DDR hatte 400. Das ist, wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Und wenn Sie jetzt im Moment, auch die USA zum Beispiel, haben eine große Petition gestartet, weil der Mikrobenbank der USA, und das ist die größte der Welt, wurde von Trump jetzt die Mittel entzogen. Es ist völlig verrückt natürlich, ja, in der wichtigsten medizinischen Bereiche. Das kann man im Internet nachlesen. Also ja, also ich würde sagen, deswegen lohnt es sich auch für diese Sammlungen zu kämpfen, weil sie meistens von der Politik ignoriert werden. Bei den Pflanzensammlungen haben wir oft das Problem, dass sie dem Agrarministerium unterstellt sind. Mikrobensammlungen sind meistens BMBF, also Wissenschaftsministerium unterstellt. Aber das Landwirtschaftsministerium, denen ist so alles, was vom Acker weg ist, ist denen völlig fremd. Das sehe ich immer, wenn ich die Akten, ja, mit durchlese, was Staatssekretäre am Rand notieren. Also völliges Unverständnis, ja. Und deswegen, die müssen ganz viel politische Arbeit auch leisten, um ihre Grundausstattung finanziert zu bekommen. Und jetzt kannst du noch mal sagen, wie teuer Bücher zu erhalten sind.
Ja, ich will es nicht vergleichen, aber ich finde natürlich den Kampf für den Erhalt von Sammlungen eine absolut unterstützenswerte Angelegenheit. Und damit wollen wir auch den offiziellen Teil hier oben beenden. Du bist ja nicht gleich weg, wer noch Fragen stellen kann. Wir müssen auch noch was essen. Also wir machen es uns auch gemütlich. Und Bettina, wolltest du noch sagen, wie es weitergeht?
Ja, also wir sind herzlich eingeladen zu unseren nächsten Thomasius-Club-Abenden. Und zwar am 13. Februar, da kommt Micha Brumlik zu uns. Er redet mit uns über Demokratie und Bildung. Und am 24. März kommt Tom Lamberti vom Merve Verlag und redet mit uns über seinen Umzug hierher wieder und natürlich über sein Verlagsprogramm, denke ich.
Vielen
Schön,
Dank.
Dass Sie da waren und
vielen Dank an Nicole Karafüllis und an Sie.